So, hallo ihr Lieben. Willkommen zum Marktupdate. Ich sehe schon, ein paar Leute sind da. Hallo Einmann, hallo Christian. Dann starten wir mal direkt los. Werden bestimmt noch einige reinkommen. Ja, heute mal wieder Marktupdate live mit mir. Ja, Titel, ihr seht es, gefangen zwischen Inflationssorgen und SpaceX-Hype, kann man so sagen. Und vielleicht, ja, die Frage, kann die 60.000 verteidigt werden? Wir wissen, Bitcoin und mit ihm der Kryptomarkt, handelt weiter im Bereich seiner Jahrestiefs, kann man nicht anders sagen. Wir haben gesehen, massive ETF-Abflüsse deuten auf weiterhin defensives Verhalten institutioneller Investoren hin. Aber ein Lichtblick vielleicht besteht, wir haben zuletzt weniger Outflows gesehen, bei Ethereum tatsächlich gestern sogar die ersten Inflows mal wieder, also die zarte Leute, also die ersten Institutionellen trauen sich wieder vorsichtig rein. Und trotz einer zunehmenden Unsicherheit, gefolgt von Gewinnmitnahmen und einem massiven Anstieg der Volatilität, wer ein Aktiendepot hat es gesehen, in den US-Aktienindizes, wenige Tage vor dem erwarteten SpaceX-IPO am Freitag, konnte Bitcoin zumindest mal einen nachhaltigen Rutsch unter 60.000 bislang abwenden. Entscheidend für die Kursrichtung dürfte die Leitzinsentscheidung zum einen der US-Notenbank in der kommenden Handelswoche sein, zum anderen sicherlich der Erfolg des SpaceX-IPOs dann am Freitag. Und basierend auf den in dieser Woche, tatsächlich heute kommen sie, die CPI-Daten, 14.30 Uhr, also kurz nach unserer Aufzeichnung hier, erscheinen Verbraucher- und Erzeugerpreise, die kommen dann morgen aus den USA, dürfen sich vor allen Dingen ja die Haltung des FED-Vorsitzenden Walsh, der hat ja seine erste Pressekonferenz am kommenden Mittwochabend, die geht dann um 20.30 Uhr los, dann ein bisschen ableiten lassen, wie sich die FED zukünftig womöglich verhalten könnte, geld- und zinspolitisch. Zusätzlich zum Blick auf die aktuellen Handelsvolumen von Bitcoin-Produkten schauen wir auch heute mal auf Statistiken zur Marktentwicklung vom S&P 500, sowie auch so ein bisschen vielleicht Einordnung des historischen Ansprungs. Also wir haben einen deutlichen Ansprung gesehen der Handelsvolatilität, insbesondere von Einzeltiteln. Und damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen BTC Echo Markt Update Live. Ich bin Stefan Lübeck, wer mich nicht kennt, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Ja, der Handelsmonat Juni, ihr seht es, steht zumindest bislang unter keinem guten Stern. Wir wissen, traditionell ist er ohnehin ein schwacher Monat für Bitcoin. Wir handeln aber sogar deutlich unterhalb des Medians. Und ja, neuer Gegenwind kommt aktuell auch in den letzten Tagen von starken Handelsschwankungen im US-Aktiensektor. Die Frage, droht der US-Tech-Sektor kurz vor dem größten IPO aller Zeiten, weil das ist SpaceX, in schweres Fahrwasser zu geraten? Das ist in der Tat eine gute Frage.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
So, zum Kryptomarkt würde ich mal einfach mal direkt rüberschwenken. Wir wissen, wir sind im maximalen Angstzustand. Fear and Greed Index ist deutlich unter 10 gerutscht. Ich habe noch gar nicht geguckt, wo wir aktuell stehen. Wir stehen jetzt mal wieder bei 9. Wir waren im Tief, glaube ich, bei 8. Also insofern, ja, marginal erholt, kann man vielleicht sagen. Interessanterweise ist aber auch, dass der Fear in Greed Index am klassischen Markt von der CNN erhoben ist mittlerweile ebenfalls in den 4-Bereich gerutscht. In der Vorwoche hatte ich ja noch angesprochen, dass wir womöglich dieser massive Sprung der Volatilität im Tech-Sektor dazu führen könnte, dass wir von dort so einer losgelösten Partystimmung auch sehr schnell wieder umschwingen können in Richtung zunehmender Unsicherheit. Jetzt ist die Frage, haben wir tatsächlich einen Blow-Off-Top gesehen, noch bevor SpaceX am Freitag den Handel aufnimmt? Oder ziehen Investoren lediglich aktuell so ein bisschen Geld aus vielleicht auch gut gelaufenen Sektoren, Stichwort AI, Stichwort Space, Geschichte oder anderen Space-Aktien, die gut gelaufen sind, um im Endeffekt beim IPO dabei sein zu können? Oder sind es vielleicht doch die Ängste vor weiter steigenden Inflationsraten in den USA? Also wir sehen, es ist eine sehr heterogene Problemlage. Dementsprechend füge ich jetzt mal gerade direkt mal einen Chart ein, um zu zeigen, wie krass diese Entwicklung aktuell ist oder wie gegenläufig sie aktuell ist. Wir sehen hier, ihr seht es zum einen den steigenden hellblauen und dann eine Art leicht fallenden dunkelblauen. Das ist die Volatilität des S&P 500 im Verhältnis zur Volatilität der Einzelaktien. Und das hat sich, dieses Gap hat sich zuletzt massiv ausgeweitet. Die durchschnittliche 3-Monats-Volatilität wird hier beschrieben. Eine einzelne Aktie im S&P 500 liegt inzwischen bei etwa 40. Und das ist der höchste Wert seit dem Marktausverkauf im März, April 2025. Wir erinnern uns damals die Strafzölle unter Donald Trump. Und seit Beginn des Jahres, ja, sahen wir eigentlich eine stetige Zunahme und der Wert ist um rund 10% gestiegen seit Jahresanfang und befindet sich damit tatsächlich mittlerweile auf dem zweithöchsten Niveau seit der Pandemie in 2020, nur damit man mal eine Vorstellung hat. Und eine derart hohe Volatilität signalisiert unter so ein bisschen unterhalb des Teppichs, kann man vielleicht sagen, erheblichen Stress bei einzelnen Aktien innerhalb des Marktes. Und gleichzeitig, woher kommt das eigentlich, liegt die implizite Volatilität des S&P 500 selbst weiterhin bei etwa 15 und damit deutlich unter den Niveaus früherer Phasen erhöhter Unsicherheit. Wie kann das sein? Man könnte vermuten, vielleicht so ein bisschen alles halb so wild. Ein Grund für diese Diskrepanz ist im Endeffekt die Dominanz der Megacap-Aktien, also der Mag 7, wie man heutzutage sagt, im Index, deren hohe Gewichtung diese Gesamtvolatilität des S&P 500 abdämpft, kann man sagen, und die zugrunde liegende Schwäche vieler Einzeltitel, kann man ja mehr oder weniger eigentlich verdeckt. Und unter der Oberfläche wird der Markt also zunehmend volatiler, das zeigt der Anstieg hier, auch wenn der Gesamtindex noch relativ ruhig erscheint, muss man sagen. Wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, ja, aber Tech ist heutzutage nicht mehr so richtig Tech oder beziehungsweise Tech ist nicht gleich Tech. Dann schaut man sich den Tech-Sektor genauer an, sieht man eine weitere Diskrepanz. Die Performance-Unterschiede, und das ist schon ziemlich heftig, innerhalb des Tech-Sektors haben mittlerweile historische Ausmaße erreicht. Bedeutet, die besten 20% der US-Tech-Aktien haben die schwächsten 20%, also die quasi am unteren Bereich rangieren, in den vergangenen 3 Handelsmonaten um etwa 120% outperformed. Und der zweithöchste, das ist der zweithöchste jemals gemessene Wert, zum Vergleich während der Dotcom-Blase, und damals hatten wir den höchsten Wert im Jahr 2000, erreichte diese Differenz im Höchststand rund 135 Prozentpunkte Differenz. Und dieser Abstand hat sich innerhalb des letzten Jahres, und das ist im Grunde genommen ne, der Unterschied in der Entwicklung, mittlerweile vervierfacht und ist damit sogar schneller gewachsen als während des Tech-Booms von 1999 und 2000. Also die stärksten 20% der Tech-Aktien erzielten in den vergangenen 3 Monaten eine Rendite von plus 110%. Gratuliere an allen, die dabei waren. Wir wissen, insbesondere die Chip-Hersteller, sei es jetzt eine Intel-Aktie, sei es eine AMD-Aktie, sei es Micron und Co., die haben performt. Das sind die beide sind 110% anzuführen sind. Und das nähert sich damit Extremwerten vom Februar 2000, wie wir hier sehen. Und gleichzeitig verzeichnen die schwächsten 20% der Tech-Aktien eine Rendite verhältnismäßig von minus 10%. Also selektiv, worin man investiert ist, ja, zeigt dann im Endeffekt, wie gut das Depot performt. Die aktuelle Tech-Rallye ist damit so stark auf wenige Gewinner konzentriert, muss man ganz klar sagen, wie mehr oder weniger eigentlich nie zuvor. Doch bedeutet das jetzt, und das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, dass uns ein ähnliches Szenario wie Anfang des Jahrtausends droht und die massive Bewertung von SpaceX zum Handelsstart, ungefähr 100, man weiß ja noch nicht genau, sagen wir mal 1,5 Billionen oder mehr, davon gehe ich jetzt aktuell aus, eigentlich so vielleicht auch der letzte Sargnagel für die Kursrallye der Tech-Outperformer sein könnte. Also wir sehen in den letzten Tagen schon deutliche Pullbacks, plus dass diese massive Volatilität war, insbesondere letzten Freitag, ich nenne ihn so ein bisschen Black Friday, fast 5% Kursabschlag im Nasdaq 100, viele Aktien zweistellig, was habe ich in meiner Watchlist, 10, 12, 15, teilweise 20% Kursabschlag, da sieht man, wie irre das ist. wenn ich da ein bisschen aber meinen Chart relativierend dagegen setzen darf, weil alle sagen, dann ist ja jetzt, das Ende ist ja jetzt eigentlich klar, the end is near, à la Homer Simpson. Ja, die jüngste Kursrallye einging vom Tief Ende März, ist definitiv bemerkenswert gewesen. Wir wissen, 9 Wochen in Folge sind die Kurse im S&P 500, Nasdaq und Co. Gestiegen. Das wurde jetzt in der Vorwoche abrupt gestoppt, Stichwort Black Friday. Und statistisch gesehen ist der Anstieg von 19%, den wir gesehen haben, innerhalb von 2 Handelsmonaten. Ist die Frage, was bedeutet der eigentlich und was gab es danach? Der ist tatsächlich ein Trendfolgesignal. Also lediglich 7-mal gab es eine derartige Bewegung. Also das N sozusagen, die Grundgesamtheit ist jetzt nicht riesig. Aber wir sehen, und das seht ihr hier in dieser, in der Grafik sozusagen, in dieser Tabelle, dass egal ob 1, 3, 6 oder 12 Monate später, stand der größte Aktienindex, in diesem Fall S&P 500, signifikant höher. Und im Vergleich im Durchschnitt über alle Jahre gesehen, seit 1950, ihr seht hier, ne, ein Monat später nach dieser 19% Rallye, standen wir im Median 6,8% höher, 100% in 100% der Fälle, 12% nach 3 Monaten, 14% nach 6 Monaten, sogar im Durchschnitt 30% nach 12 Monaten. Das ist eine massive Rallye. Gerade wenn man das mal vergleicht, über alle Jahre gesehen, also nicht diese 19% als Basis genommen, da ist es, habe ich die Zahlen hier, es ist es 1 Monat später im Durchschnitt 1% höher im Median, 2,6% nach 3 Monaten, 5% nach 6 Monaten und lediglich 10% nach 12 Monaten. Klar, positive Statistik. Da sind wir dann aber auch, die Wahrscheinlichkeiten sind dann bei weitem nicht mehr 100%, sondern liegen jeweils oberhalb der 2/3, also 66%, 70%, 74%, dass wir höher stehen. Wir wissen, über Zeit bewegt sich ein Index, wenn man nicht sozusagen die wenigen Ausnahmefälle wie Great Financial Crisis etc. hat, dann gen Norden, aber deutlich, ja, mit deutlich weniger starken Anstiegen, wie wir sie tatsächlich sehen könnten, nachdem man, wie gesagt, innerhalb von 2 Monaten eine Bewegung von mehr als 19% im Index gesehen hat. Bedeutet summa summarum, die Kurszuwächse könnten also weitergehen und womöglich in einer Rallye-Beschleunigung tatsächlich, weil das wäre das im Endeffekt, dann münden. Bevor man aber jetzt stumpf auf den Start eines Bärenmarkts in den USA setzt, weil man sieht, ist doch alles so weit gelaufen. Und Freitag hat es doch gezeigt, dass wir jetzt eigentlich runterkrachen. Und ja, wir wissen, das haben wir Anfang des Jahres, habe ich das schon angesprochen, Zwischenwahljahre sind schwierige Handelsjahre für den Markt. Wir kamen im Durchschnitt tatsächlich sogar einmal eine Kurskorrektur von 18%. Jetzt haben wir im März mit dem Krieg einmal 10% Pullback gesehen beim S&P, sind dann wieder hochgeschnellt um besagte 19% in 2 Handelsmonaten. Jetzt ist aber die Frage, bedeutet das, wir sehen nochmal diese 18% oder wir laufen die Statistik, wie es hier gesagt, einfach höher? Also es besteht weiterhin die Gefahr, auch wenn man denkt, Mensch, das ist ja alles irre, teilweise diese Kursperformance von manchen Aktien könnte, wenn man der Statistik hier folgt, Anleger einmal mehr auf den falschen Fuß erwischt werden. Denn Fakt ist, der Aktienmarkt ist im Zuge des Impacts von AI und weltweiten Brandherden selektiver denn je. Das sieht man. Wie gesagt, 20% des Tech-Sektors outperformen massiv die schwächsten 20%. Nichtsdestotrotz bieten diese scharfen Korrekturen, und das zeigt eigentlich diese Grafik hier nochmal sehr schön, dass es immer vorher einen massiven Pullback gab, und dann im Endeffekt diese Hard Rally. Und diese Rally ging halt dann manchmal etwas shallower, so wie in den 90er Jahren. Manchmal hier Ende der 90er, das war im Grunde genommen der Finale, das war der finale Pullback, bevor wir dann im Endeffekt bis in Mitte 2000 dann reingelaufen sind hier, bevor im Endeffekt die Dotcom-Bubble geplatzt sind. Dann haben wir hier das Tief der Great Financial Crisis gesehen, dann haben wir hier das Tief nach dem Corona-Crash gesehen, dann haben wir hier das Tief nach dem Handelszoll-Debakel gesehen und jetzt haben wir im Endeffekt nach dem Zuge dieser ganzen Iran-Konfliktgeschichte wieder einen Pullback gesehen, sind dann wieder hochgeschnellt. Insofern bieten der Statistik folgen nach so heftigen Abverkäufen und nach so Korrekturen. Insbesondere bieten sich oftmals weiterhin selektiv Einstiegsmöglichkeiten, auch vielleicht bei Einzeltiteln, die jetzt zum Beispiel am Freitag und gestern teilweise nochmal deutlicher zurückgekommen sind, dann womöglich aber in ja quasi dem Rest des Jahres oder mehr oder weniger der zweiten Jahreshälfte noch deutlich tatsächlich weitere Kursanstiege sehen könnten. Nun aber vielleicht die Frage, Stefan, was hat das eigentlich alles mit Bitcoin zu tun oder was hat das für Bitcoin zu bedeuten? Wie bereits in den Vorwochen erwähnt und durch einige Analysehäuser ja auch bestätigt, ist die Schwäche und Lustlosigkeit zusätzlich zum Halving-Zyklus, den wir ja aktuell womöglich sehen, wenn man dieser Halving-Zyklus-Theorie folgt, bei Krypto auch auf einen, und das hatten Sven und ich nochmal auch in der Vorwoche schon angesprochen mehrfach, eindeutig auf einen Kapitalabzug aus dem Kryptosektor in Richtung AI-Unternehmen zurückzuführen. Anleger gehen einfach gesagt dorthin, wo sie bessere Renditechancen sehen und vielleicht auch mehr bullisches Momentum erwarten. Dass dieses bullische Momentum war sicherlich seit Jahresanfang bei einigen Titeln massiv. Und das zeigt sich so ein bisschen, was ich gerade angesprochen habe, mit Blick auf den Chart bzw. auf die Nachfrageentwicklung von Bitcoin. Das zeigt hier nämlich, dass der Demand erreichte zuletzt ein derart geringes Niveau, welches seit 2019 zurückblickend nur dreimal bislang beobachtet wurde. Und abgeleitet aus der Historie könnte die aktuelle Situation daher ja zumindest mal weniger eine bestätigende Trendwende sein, dieses von wegen 60.000 aufgeschlagen, jetzt geht's wieder Moon gen All-Time High, sondern, und das darf jetzt nicht erschrecken, vielmehr so eine Art der Beginn, und es ist die Frage, wie weit sind wir da schon drin, weil wir jetzt ja einen Retest der 60.000 schon gesehen haben, einer letzten, ich sag mal, Bereinigungsphase sein, um möglichst viele Investoren aus dem Markt zu schütteln. Und damit sich im Endeffekt, warum passiert das, wissen wir, langfristige Investoren, auch gerade größere Investoren, die womöglich viele Bitcoin einsammeln wollen, auch mit der gewünschten Menge ihrer Coins dann im Endeffekt eindecken können. Dafür brauchen sie diese Volatilität, dafür brauchen sie diese Rücksetzer, weil nur bei so scharfen Rücksetzern können sie ohne den Kurs im Endeffekt nachhaltig zu beeinflussen, also durch ihre Käufe gen Norden zu schieben, dann gemütlich sozusagen ihre Bags oder ihre kleinen Säckchen füllen über Zeit, um dann im Endeffekt die gewünschte Menge an Bitcoin.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels. Die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Für womöglich den nächsten Run dann im Endeffekt zu haben. Und das ja, zeigt sich tatsächlich auch in den letzten Wochen, in dieser letzten Downdraw-Phase quasi, seitdem wir diese 82.000 bei Bitcoin angelaufen haben, wir nochmal zurückgekommen waren, dass die Akkumulation der Long-Term-Holder in den letzten Wochen tatsächlich auf ein neues All-Time-High eingestiegen ist. Weil der Chart geht hier komplett zurück bis im Grunde genommen an Beginn der Zeit von Bitcoin, kann man fast sagen, also hier in diesem Fall seit 2012. Und da sieht man, wir sind hier auf dem höchsten Wert mittlerweile gelandet. Und gleichzeitig, das hatte ich aber am Montag auch angesprochen, befindet sich die Mehrheit der Hodler, also Short-Term-Holder wie Long-Term-Holder, also über alle Kohorten, die Mehrheit unter Wasser, 53% aller Coins, Pi mal Daumen, also mehr als 50% der Coins sind sozusagen in ihrem Halten unter Wasser aktuell. Das betrifft jedoch nicht nur die Short-Term-Kleinanleger, wer jetzt denken würde, das sind nur sozusagen die Krypto-Touristen, die einmal reingefomot haben, weil sie dachten, bei 80.000, boah, jetzt geht's boom hoch, sondern das sind tatsächlich auch die Short-Term-Wale, so kann man sie mal nennen, hier den Chart, Short-Term-Holder-Whales, also das sind die sozusagen, die große Bags haben und auch bei denen sehen wir tatsächlich, die sind deutlich unter Druck. Also das sind Halter, deren Coins weniger als 155 Tage per Definition in ihrem Besitz sind Und die sitzen derzeit auf nicht realisierten, bislang zumindest mal nicht realisierten Verlusten von 16,4 Milliarden US-Dollar. Und das ist das höchste Stressniveau, zumindest mal im aktuellen Zyklus, kann man sagen. Geht hier seit Ende 2023. Man muss zu dieser Grafik logischerweise verstehen, man ist, wenn man kauft, ja nicht automatisch Long-Term-Holder. Das heißt, die sind womöglich nehmen, weil sie aktuell noch in der Kohorte, wenn sie jetzt unlängst gekauft haben, in der Kohorte der Short-Term-Holder geführt werden, zeigen sie Unrealized Losses aktuell auf. Das sehen wir, diesen massiven Spike hier. Der erste Spike war mit diesem Abverkauf in Richtung 60.000. Das beruhigte sich ein bisschen, dann waren die ersten wieder in der Gewinnzone unter den Short-Term-Holder-Wahlen und jetzt bam, nochmal wieder gen Süden. Unter der Prämisse, dass man aber sagt, die Mehrheit der Wale ist eher mittel- und langfristig investiert und weiß, dass sie temporär mal in der Verlustzone sein können, weil das Geld, was sie investieren, im Grunde genommen sie nicht morgen oder übermorgen brauchen, sondern sie einfach damit planen, dass der Zyklus, dieser Bärenzyklus kann man nennen, womöglich dieses Jahr vielleicht irgendwann Ende Sommer, Anfang Herbst spätestens enden könnte, nehmen sie das in Kauf und akkumulieren fröhlich weiter die Pullbacks im Endeffekt, die sie über Zeit sehen, um es mal so zu sagen, um dann im Endeffekt mittellangfristig doch wieder in die Gewinnzone zu rutschen und dann, wenn wir womöglich wieder in Richtung 100.000 oder mehr zu gehen, dann auch wieder substanzielle Gewinne zu erwirtschaften. Ja, um das vielleicht mal zu, Fazit zu ziehen. Ich denke, es ist aktuell keine Übertreibung zu sagen, dass wir in einer, der Max-Pain-Phase sind mit maximaler Unsicherheit. Das zeigen uns auch der Fear and Greed Index für Bitcoin und den Kryptomarkt insgesamt. Und im Endeffekt, die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten dürfte sicherlich darüber entscheiden. Und allen voran mit Blick auf diese Risikosektoren, da fällt, wie wir wissen, der Kryptosektor ja nun rein, werden wir sicherlich über die Sommermonate noch einiges an Volatilität sehen, womöglich statistisch schwache Handelsmonate, dass wir da noch weiterhin Unsicherheit haben. Jedoch, und das sollte man halt vielleicht auch nicht vergessen, ändert dieses nichts an der Gesamtthematik oder dem Gesamtproblem der weltweiten Finanzmärkte, dass wir überbordende Staatsverschuldungen haben, dass wir eine anhaltende Geldentwertung haben, weil nichts anderes ist der Anstieg der Inflation, den wir wieder gesehen haben. Sowie, und das darf man auch nicht vergessen, der fallenden Nachfrage nach Schuldtiteln, also nach Staatsanleihen. Nicht ohne Grund sind ja die Renditen auf Staatsanleihen in den letzten Wochen wieder hochgeschnellt, 30-Jährigen oberhalb der 5%. Das zeigt, Anleger oder Investoren aus dem Privatsektor vertrauen immer weniger den Staaten, dass die im Endeffekt irgendwann auch gerade bei länger laufenden Staatsanleihen diese dann im Endeffekt auch auszahlen können. Weshalb diese hohen Renditen ja gegeben werden müssen, damit überhaupt Staaten sich noch Geld leihen können am Kapitalmarkt. Deswegen rüber vielleicht auch in Richtung Fed. Es wird interessant sein, wie der Fed-Chef dieser Entwicklung im Grunde genommen entgegensteht oder was er tun wird, weil er wird sich dieser Problematik nicht entziehen können. Und insbesondere bei CPI-Daten, also Verbraucherpreisen von 4% oder mehr, wie gesagt, erwartet werden um 14.30 Uhr heute 4,2%. Das ist, nochmal zur Erinnerung, das Doppelte der Fed-Target-Rate, weil die reden ja seit Jahren eigentlich von, das Ziel der Inflation ist 2%. Ihr wisst, ich habe gefühlt, glaube ich, mit als Erster gesagt, ich glaube, die 3 wird eher die neue 2 sein. Das bedeutet, sie müssen jetzt mal gucken, dass sie zumindest mal die CPI oder die Verbraucherpreise wieder in Richtung 3% bekommen. Das könnte diese Entwicklung aktuell logischerweise bedeuten, dass Herr Walsh, ob er es nun will oder nicht, und Herr Trump hat ja nochmal bestätigt, er würde dem neuen Fed-Chef ja noch nicht reinreden, aber er würde sich ja wünschen, weil die Wirtschaft so stark ist, dass man jetzt mal die Leitzinsen senkt. Schwierig für Herrn Walsh. Ich persönlich denke eher, er könnte kurzfristig oder er wird wahrscheinlich dazu gezwungen sein, hawkische Töne anzuschlagen. Wird man mal sehen, wie er da manövriert, gerade in der Pressekonferenz, weil da wird ja mittlerweile durch die AI auch und durch Algorithmen, die im Hintergrund laufen, mehr oder weniger jedes Wort, was ein Fed-Chef sagt bei einer Pressekonferenz, auf die Goldwaage gelegt. Und danach sieht man immer im Grunde genommen diese Kursausschläge, die dann in höherer Volatilität in dieser Zeit rund um die Pressekonferenz münden. Dementsprechend, es wird unglaublich spannend, wie kommen die Zahlen diese Woche rein und allen voran auch die Frage, logischerweise, was passiert mit SpaceX dann am Freitag? Könnte denn im Umkehrschluss, und das müssen wir vielleicht mal, da gehen wir jetzt auch weiter zu Krypto rüber, das weiteren Gegenwind für Bitcoin und Co. samt fallender Kurse bedeuten? Das ist so ein bisschen vielleicht auch die Frage, die wir uns jetzt mal stellen sollten. Ich habe dazu mal ganz kurz erstmal, so falscher Chart, mal wieder ganz kurz reingeguckt, wie sieht es aus mit der Kohorte auf Hyperliquid, der Extremely Profitable. Das sind oftmals größere Trader, die, ja, ich sag mal, ein Hinkchen professionelle Anleger sind. Die sind weiterhin bärisch gestimmt, muss man sagen. Im Gegensatz tatsächlich zu allen anderen Kohorten. Die Very Profitable sind jetzt zuletzt auf neutral rübergeschwungen. Wir sehen aber, dass im Grunde genommen, ja, insbesondere die kleineren Kohorten und die auch teilweise wrecked und unprofitable sind, die sind jetzt wieder very bullish. Wohingehend die Großen zumindest aktuell noch sagen, mir gefällt das Gesamtbild nicht so wirklich. Ich bleibe mal eher auf der bärischen Seite. Das bestätigt oder untermauert zumindest mal kurzfristig die Gefahr, dass wir nochmal einen weiteren Pullback sehen könnten. Wenn wir dann aber auf die Liquidation Heatmap schauen und wer sich daran erinnert, in der Vorwoche hatten wir da drauf geschaut, da waren wir, hatten wir unglaublich viel zwischen 65.000 und 60.000, diese Zone, die dann im Endeffekt gezeigt hat, ey, da liegt viel auf der Unterseite. Market Maker könnten das womöglich wegrasieren, weil wir wissen, der Markt ist enorm liquiditätsgetrieben. Ihr wisst, ich hatte es erklärt, das Handelsvolumen von Perpetuals ist bedeutend höher als der Spotmarkt. Insofern, gerade in so einer Zeit, wo es ohnehin so eine Art ja, Unsicherheit am Markt ist, viele verschiedene Faktoren da reinspielen, haben die Market Maker es ja, vielleicht auch ein leichtes gehabt, den Markt erstmal runterzuprügeln, die Liquidität abzugreifen. Ihr wisst, wir hatte ich am Montag mit Sven angesprochen, über 5 Milliarden an Long-Liquidationen allein in der Vorwoche. Das ist jetzt aber zumindest mal so ein bisschen abgeebbt, kann man sagen. Könnte auch dafür hindeuten, dass ja, die Grafik hier so ein, ja, zumindest mal so einen leichten Lichtblick ist. Wir haben auf der Unterseite sicherlich die Leute, die mutig waren, als beim Rückfall unter die 60, im Bereich der 60 und dann diese quasi Stabilisierung, die wir gesehen haben in den letzten Tagen, waren sie wieder mutiger, haben Long-Positionen wieder aufgemacht. Bedeutet, wir haben wieder so ein Cluster zwischen grob, ich sag mal 60,5 und gut 58. Das könnte natürlich kurzfristig von Interesse sein, gerade wenn es, wie ich glaube vorbörslich, kommt der Nasdaq schon wieder unter Druck. In Tech-Aktien in Asien haben auch eher ein Pullback weiterhin gesehen. Das heißt, da gehen die Leute eher raus und nehmen Gewinne mit. Können natürlich bedeuten, wir fallen hier rein und Market Maker nehmen das nochmal mit. Wir sehen aber auch auf der Oberseite, gerade oberhalb dieses Verlaufshochs vom 8. Juni, also vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, sehen wir, dass wir jetzt hier unglaublich viel haben, eigentlich zwischen gut 64.000 bis in den Bereich um, ich sag mal, 67.000. Da liegt auch mittlerweile ordentlich Liquidität. Und das zeigt sich ja, wie gesagt, auch wenn wir, ich hatte das schon mal angeführt in der Vorwoche und auch am Sonntag bei mir im YouTube-Livestream, meinem privaten, dass wir sehen, wir haben mittlerweile ein großes Ungleichgewicht auf der Long-Seite, runter bis 54.000 liegen ungefähr 2,7 Milliarden an Longs und wenn ich dann hier hochgehe und nur mal gehe in den Bereich 65.000, dann habe ich schon fast 4 Milliarden an Shorts, die da liegen. Gehe ich dann noch weiter in den Bereich vielleicht irgendwo grob 70.000, dann habe ich sogar eine doppelte Menge, sogar 80 Milliarden potenziell an Shorts, dementsprechend an Liquidität, was dort abgegriffen werden könnte. Rein, Eulenmann, das ist die Frage, das ist die Gretchenfrage, muss man dazu sagen. Ne? Das ist schwer einzuschätzen. Und man muss dann tatsächlich, also ich fand es interessant, wie sich Bitcoin, dass er am Freitag den Abverkauf gesehen hat, wo wir fast 5% Abverkauf im Nasdaq sehen, war das jetzt nicht verwunderlich. Dementsprechend, dass wir nicht massiv direkt durchgereicht wurden unter die 60, sondern im Grunde genommen die 60 erstmal gehalten haben, fand ich schon mal ganz okay eigentlich. Das zeigt, es sind irgendwo ein Stück weit noch Käufer da. Jetzt ist die Frage mit Blick auf diese vielschichtigen Faktoren, die wir haben, ja, globalpolitisch, geldpolitisch. Sprich, morgen haben wir ja auch die Zinsentscheidung in Europa, ist auch nicht zu unterschätzen. Dort wird die EZB wohl 25 Basispunkte anheben. Das heißt, sie kommt dem nach, dass wir ja in Europa und auch in Deutschland haben wir ja gesehen, die Inflation infolge des Iran-Konflikts und steigender Energiepreise, die dann weitergereicht werden in den quasi Restsektoren, wieder angestiegen ist. Das heißt, da wird insgesamt die Geldpolitik wieder hawkischer. Zusätzlich zu diesen ganzen Faktoren denke ich, könnte so ein bisschen der Erfolg oder Misserfolg von SpaceX oder des IPOs am Freitag so eine Art wichtiger Fingerzeig für das Anlegerverhalten in den Wochen, in darauffolgenden Wochen im Endeffekt bedeuten. Ein schwacher IPO bedeutet, wir kommen rein. Die Kleinanleger sind alle rein, weil sie ja unbedingt zeichnen mussten, weil Elon Musk und das wird super und so. Und ich hatte in der Vorwoche ja mal gezeigt, wie krass eigentlich die Diskrepanz ist zwischen, wie hoch das Unternehmen bewertet ist und was das bislang für einen Umsatz überhaupt schreibt. Im Grunde genommen, also die Wette auf die Zukunft, einfach gesagt, ist enorm. Und dann im Endeffekt, ja, könnte vielleicht ein schwacher IPO, die Unsicherheit und damit auch Gewinnmitnahmen und fallende Kurse in Risikosektoren nochmal beschleunigen, also am Tech-Sektor und damit womöglich auch im Kryptosektor, während dann vielleicht tatsächlich ein starker IPO ein Indiz für, ja, vielleicht doch wieder so ein Zurückkommen der Risikoaffinität von Anlegern sein könnte. Interessanterweise ist der IPO, stand gestern Abend, was ich gelesen habe, mehr als vierfach überzeichnet, also viermal so viele Leute wollen im Endeffekt da rein, als es so gesehen Aktien gibt. Vom Volumen her bedeutet, man wird dann Donnerstagabend, glaube ich, wird entschieden, wer wie viel bekommt. Ne? Also hat man 10.000 vielleicht investiert, kriegt man bei vierfacher Überzeichnung, würde bedeuten, man kriegt dann vielleicht Aktien im Gegenwert von 2.500 US-Dollar, sagen wir mal, zugewiesen. Und da interessanterweise ist es allerdings, dass diese vierfache Überzeichnung, deswegen macht es so unglaublich schwer, das zu bewerten, ob das im Endeffekt wirklich so ein Retail-Hype-Blow-Off-Geschichte wird oder, ich sag mal, die Retail-Diamond-Hand-Musk-Follower tatsächlich für dem IPO zum Erfolg verhelfen. Denn die haben die Barriere des Mindesteinsatzes, um an diesem IPO partizipieren zu können. So ein bisschen im Hintergrund schleichend, das wurde auch nirgendwo großartig propagiert, mittlerweile auf $2.000 gesenkt. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, war, glaube ich, vorher der Mindesteinsatz, den man investieren musste, um überhaupt den IPO zeichnen zu können, meine ich, vielleicht liege ich falsch, kann vielleicht auch einer von euch gerade zwischenzeitlich mal googeln schnell. Ich meine, er lag bei 15.000, er lag aber zumindest mal, glaube ich, bei 10.000. Ich meine aber, es waren tatsächlich 15.000. Bedeutet, man hat die Barriere deutlich herabgesenkt, auch weil man vielleicht gesehen hat, man kann das natürlich so verkaufen mit, man will seine ganzen Kleinanleger, man will ja im Grunde genommen nichts nur für die Großen machen, man will auch was für die Kleinen machen. Das kann man natürlich so verkaufen. Man kann aber auch sagen, ey, nee, man braucht diese starke Nachfrage oder man kann die vielleicht nur generieren, indem man tatsächlich ganz viele Kleinanleger, auch Leute, die wirklich vielleicht nur ein paar, also in diesem Fall 2.000 US-Dollar zur Hand haben, mit ins Boot nehmen kann. Da auch vielleicht die Frage, was meint ihr dazu? Und da würde mich überhaupt interessieren, ist hier jemand von euch dabei, der vielleicht gezeichnet tatsächlich, also der gezeichnet hat? Ich meine, bei einigen auch deutschen Brokern, unter anderem Trade Republic, hatten wir auch einen Artikel dazu bei uns in der BTC Echo App oder auf der Homepage zu lesen, die Möglichkeit durchaus daran zu partizipieren. Oskar, du bist nicht dabei. Ich bin persönlich auch nicht dabei. Wobei es durchaus sein kann, dass wir erstmal einen Run sehen. Ich rechne in jedem Falle mit starker Volatilität aufgrund dessen, weil wir so viele Kleinanleger dabei haben. Jetzt aber mal weg von SpaceX und Elon Musk und Co. Ich denke mal, wir werden es einfach sehen. Ich glaube, es wird unglaublich spannend sein, wie die Volatilität sein wird. Das Risk Asset Bitcoin. Das Risk Asset Bitcoin ist ja, wenn man die Handelsvolatilität von Bitcoin anguckt, muss ich mal einfach sagen, ja gar nicht mehr so hoch. Ne? Also Bitcoin ist ein Risikoasset, aber die Handelsvolatilität im Gegensatz zu teilweise Aktien, Titeln, großen Titeln, Milliarden, also Multimilliardenunternehmen, sei es jetzt Chiphersteller wie AMD oder Intel oder wie auch immer, die haben eine deutlich höhere intrinsische Handelsvolatilität, als es tatsächlich Bitcoin noch hat. Bitcoin macht natürlich zwischenzeitlich immer Bitcoin, macht Bitcoin-Moves. Das allen voran sehen wir hier im Chart tatsächlich, als wir diese Aufwärtstrendlinie insbesondere im Bereich um 70.000 abgegeben haben, da sind wir bam deutlich runtergefallen, haben dann eine Zwischenerholung gesehen. Jetzt drohen wir aber im Zuge einer vorbörslichen Schwäche an den US-Aktienmärkten, wohl auch dadurch bedingt, dass ja leider die kriegerischen Handlungen im Nahen Osten wieder zugenommen haben, nachdem irgendein Apache-Hubschrauber vor Oman abgeschossen wurde. Hat Trump es sich natürlich nicht nehmen lassen und gesagt, in einem Verteidigung, das war auch so ein lustiger Tweet, in Defense müssten sie jetzt angreifen, also Defense und Angreifen, das passt eigentlich ohnehin schon nicht zueinander, aber haben sie wieder Stellungen und Radarstellungen etc. Der Iraner beschossen, also insofern dauert es weiterhin ein Unruheherd. Kann aber auch sein, dass wir aktuell diese Gewinnmitnahmen zusätzlich sehen, weil einfach Anleger vor den CPI-Daten jetzt um 14.30 Uhr sagen, nee, da muss ich nicht unbedingt im Markt sein. Sollte allen voran die CPI-Daten diese 4,2%, die die Analysten erwarten, erreichen, gegebenenfalls sogar drüber liegen oder zumindest wieder 4% oder mehr betragen. Man sagt intern, man sagt so ein bisschen Flurfunk, was ich vorhin gehört habe, 4% ist so ein bisschen die Marke, alles 4% oder mehr, könnte der Markt tatsächlich dahingehend negativ aufnehmen, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit für deutlich hawkischere Töne seitens der Fed in der kommenden Woche wahrscheinlich sind. Und nur, wenn wir im Endeffekt deutlich unter den Analystenerwartungen liegen, vielleicht so, weiß ich nicht, 3,7, 3,8% oder so zum Beispiel, dann könnten Anleger sagen, ey, ja, wir haben den Anstieg der Inflation, aber wir sehen, das beruhigt sich so langsam, weil natürlich die Ölpreise nicht weiter gestiegen sind zuletzt, weil die USA massiv die Pumpen angeworfen hat, um irgendwie weltweit das so ein bisschen besser unter Kontrolle zu bekommen, dass die Ölpreise nicht noch weiter durchschlagen. Deswegen hat man ja auch Sanktionsaussetzungen gegenüber Russland gemacht, dass man gesagt, okay, Russlands Öl braucht man jetzt irgendwie dann doch wieder, nur um im Endeffekt die Ölpreise nicht zu doll ansteigen zu lassen. Insofern wird es unglaublich spannend, jetzt insbesondere heute und dann mit den PPI-Preisen morgen, wie sich das alles so entwickelt. Jetzt aber tatsächlich mal rüber zu Bitcoin und Co. Wir sehen zum einen, dass wir tatsächlich, logischerweise, wir haben hier eine Erholung gesehen, eine kurzfristige. In der Spitze waren es 8%, die wir uns erholt haben von diesem Tief am letzten Freitag. Jetzt sind wir da aber im Endeffekt nicht weitergekommen. Das heißt, mittlerweile kann man sagen, 64.200 ungefähr kann man sich eigentlich direkt mal in der Linie und Alarm legen. Diese Marke hier wird jetzt wichtig. Wenn die rausgenommen werden sollte, hätten wir eine Chance, weiter hochzulaufen, logischerweise. Wir haben gesehen anhand der Liquidation Map durchaus eine Möglichkeit, irgendwo knapp 66.000, diese Abrisskante, die in der Vergangenheit wichtig war, anzulaufen. Und insbesondere der Bereich um 67.000, da kommt dann die 20-Tage-Linie, knapp drüber der Supertrend. Also irgendwo genommen, das wären Möglichkeiten, sollten wir ein bullisches Szenario mit vielleicht doch nicht so stark gestiegenen CPI-Daten sehen, mit einem womöglich erfolgreichen IPO und dass dann quasi ja der ganze Risikosektor wieder sagt, Mensch, läuft doch alles, die Leute sind am Start, die Leute wollen weiter in Risiko und dann im Endeffekt könnten wir uns dahingehend erholen. Wohingehend logischerweise deutlich angestiegene oder eine Verschärfung des Inflationsproblems und in der Folge dann Wahrscheinlichkeit, dass wir eine quasi strengere Geldpolitik sehen könnten seitens der EZB morgen, seitens der Fed nächste Woche, dann Bitcoin im Zuge weiterer Abverkäufe im Tech-Sektor, sprich Nasdaq und den Tech-Bereichen im S&P, dann dazu führen könnten, dass wir nochmal runter müssen in Richtung 60.000. Wir sehen tatsächlich kurzfristig, das war das Interessante gestern, der Bereich 60.800. Ne? Das ist, warum sind so eine Marken immer so wichtig? Das war tatsächlich hier am Sonntag auch dieses Tief, dann sind wir hochgelaufen. Das hat gestern im Tief erstmal gehalten, dann haben wir so eine Art leichte Erholung gesehen. Jetzt sind wir wieder quasi auf dem absteigenden Ast, um das so zu sehen. Bedeutet, fallen wir unter dieses Vortagestief bei ungefähr knapp 60.000 oder gut 60.700, je nach Börse. Kommt definitiv wieder die 60.000 in den Blick und dann womöglich auch diese Tiefs von Freitag und Samstag. Wir sehen aktuell, wir haben so eine Art höhere Tiefs, die wir bauen. Und man kann aber auch, um das vielleicht mal ein bisschen kurzfristiger jetzt zu machen, dass man sagen kann, okay, wie sieht das eigentlich im Stundenchart aus? Wir wissen, wir sind auf Tagesbasis deutlich überverkauft. Wir hatten mit dem RSI im Tageschart einen massiven Wert, der in der Vergangenheit nur, glaube ich, zweimal unterboten wurde. Das zeigt schon, wie krass im Grunde genommen eigentlich die Korrektur, auch wenn sie sich jetzt nicht so stark anfühlt, weil wir ja monatelang seitwärts gelaufen sind. Da haben wir die 82 oben getestet, sind abgeprallt an der 200-Tage-Linie, wissen wir alles, haben wir den Pullback gesehen. Fühlt sich so, ja gut, oben abgeprallt, müssen wir nochmal runter. Der RSI zeigt aber schon so, boah, der Trend ist schwach, aber wir sind dann schon wirklich massiv überverkauft gewesen. Und das ist so ein bisschen das, was uns vielleicht auch ein wenig halten kann. Interessanterweise, wo sind wir wieder abgeprallt? Ihr kennt es. Ich sage oftmals, das Golden Pocket 75% der Korrekturbewegung einer, in diesem Fall, dieses Anstiegs, haben wir dann korrigiert und sind dann im Grunde genommen in diesem Bereich hier wieder reingefallen. Bedeutet irgendwo auch, geben wir das hier nachhaltig auf, wie gesagt, irgendwo der 70.000er, dann können wir nochmal ganz schnell das 78er einblenden. Das geht einher mit diesen Marken. Also im Grunde genommen fallen wir hier unter die 60.2, dürfen wir wahrscheinlich sehr schnell durchgereicht werden im Bereich, gut, ja, ungefähr 60.000, gut 60.000. Gehen wir dann tiefer, sehe ich tatsächlich, und deswegen ist es so wichtig, dass man von einer großen Zeiteinheit auf die kleine Zeiteinheit wechselt, dass man dann im Endeffekt, hier liegt da schon wieder irgendwas übereinander. So, nehmen wir den hier. Dass wir irgendwo diese Zone hier, 59.400, 59.500, dass diese Zone dann im Endeffekt getestet werden könnte, wird die aufgegeben, dann sehe ich tatsächlich, ja, vielleicht einen kleinen Plop hier. Dann rechne ich aber wirklich damit, dass wir tiefer gehen und in diese Zone 88er, das ist das maximale Retracement von dem Tief bei 49.500 als unterem Ansatzpunkt und dem All-Time-High bei 126.226 oder was es war bei Coinbase. Das wäre das 88er, also letztmögliche Umkehrpunkt für die Bullen, um dann nochmal umzudrehen. Dann rechne ich aber zumindest mal, um das einzuzeichnen, damit, dass wir hier, wenn wir hier nicht weiterkommen, dass wir im Grunde genommen hier, dann hier vielleicht nochmal ein kleinerer Bounce, dann bleiben wir hier vielleicht irgendwo hängen, gehen wir hier und dann bauen wir im Grunde genommen so eine Art Trend hier wieder auf. Und dann dürften wir perspektivisch wirklich hier reinsweepen, weil wir haben gesehen, da liegt durchaus noch Long-Liquidität runter bis, haben wir ja gesehen, maximal 55.000. Ob wir tatsächlich, ich rechne jetzt nicht damit persönlich nach so einer schwachen Woche wie in der Vorwoche mit wirklich diesen 5,4 Milliarden an Long-Liquidation, dass wir jetzt so munter weitermachen in dieser Woche noch. Es kann aber durchaus sein mit Blick auf nächsten Mittwoch und dann vielleicht den Nachwehen einer hawkischen Fed am nächsten Mittwoch. Da darf nicht ausgeschlossen werden, dass wir, wenn wir jetzt hier dann hinlaufen sollten und wir, ja, kommen dann hier nicht so richtig weg, also wir haben so eine Art Liegenbleiber, nenne ich das immer, dass wir dann irgendwo doch noch einen Sweep sehen können in diesem Bereich, so grob 55.000, 54.000. Das wäre für mich, das sind ja auch vom aktuellen Niveau, was sind das, nochmal ungefähr 10% runter. Das ist jetzt nun nicht die riesige Menge, wenn ich teilweise sehe, dass einzelne Aktien bei mir teilweise Swings von 10% haben. Man muss wissen, gestern haben sich teilweise Aktien, sind gut in den Tag gestartet beim Nasdaq, haben dann im Zuge dessen, dass es auf einmal hieß, oh Gott, Angriffe, die USA will wird jetzt doch wieder Iran nochmal wieder selektiv beschießen aufgrund dieses Absturzes des Apache-Hubschraubers. Dann ging der Markt sofort in Deckung und dann haben einige Tech-Titel und jetzt keine Hinterhofbuden, sondern auch größere Titel, haben dann eine Intraday-Turn von Tageshoch in Richtung Tagestief von 10% gehabt, nur um dann danach dann doch im Endeffekt wieder nochmal zu drehen und im Endeffekt den Tag dann bei minus 3-4% irgendwie zu schließen, also dann von dem Tief nochmal 6% wieder hoch. Das zeigt eigentlich, wie enorm diese Volatilität insgesamt ist. Insofern ist so ein über mehrere Tage, jetzt sagen wir mal vielleicht die nächsten 7-9 Handelstage bei Bitcoin bis vielleicht nächsten Freitag, dass wir womöglich hier reinfallen könnten, ist nicht schön, aber ist verhältnismäßig eigentlich überschaubar, kann man mal so sagen. Dir gefällt der 4-Stunden-Chart RSI nicht? Dann gucken wir doch mal ganz drauf und dann gehen wir jetzt auch direkt auf eure Wünsche ein. Ja, dahingehend, dass ich, und es zeigt wieder per Parade, ohne dass ich das selber rausgeholt habe. Ne? Ihr seht es mal wieder, wir hatten tatsächlich wir hatten in diesem Abverkauf bis letzten Freitag, und da war das auch recht schön wieder zu sehen, dass wir, tiefere Tiefs gemacht haben. Wir haben aber, wer auf den RSI geguckt haben, haben dann hier eine bullische Divergenz ausgebildet. Ne? Also wir haben im Grunde genommen das Tief im RSI war im 4-Stunden-Chart war hier und dann haben wir höhere Tiefs ausgebildet, wohingegen der Kurs tiefere Tiefs gemacht hat. Das war zumindest mal ein Indiz dafür, in Kombination mit einem massiv überverkauften RSI im Tageschart, in Kombination damit, dass wir an diesen Key-Support 60.000 psychologische Marke rangelaufen sind, im Zuge dessen, dass wir wussten, da liegt massiv Liquidität, wenn die Market Maker das alles abgefrühstückt haben und das alles wegliquidiert haben, besteht eine Chance, dass sie dann erstmal wieder die Oberseite anlaufen. Und zudem ist man dafür eins nicht vergessen. Es bedarf immer noch Verkäufern, auch dann nichtsdestotrotz auch am Spotmarkt, um den Kurs tiefer zu drücken. Zum einen haben natürlich Leute, die vielleicht bärisch unterwegs waren und ein Stück weit, sagen wir mal, den Bruch dieses Levels hier geshortet haben, haben dann natürlich gesagt, ey, Key Support, ich stelle meine Shorts mal glatt, wir stechen einen Short glatt, indem ich einen Long kaufe. Zum anderen haben die Leute, die womöglich Spot noch verkauft haben, weil sie vielleicht gesehen haben, hier oben bei 80.000 ging es nicht weiter und dann irgendwie im Zuge dieser ganzen Dinge irgendwo gesagt haben, ach nee, komm, ich komme vielleicht Spot auch wieder billiger rein, ich verkaufe. Die werden bestimmt nicht bei 60.000 gesagt haben, so, jetzt verkaufe ich aber. Also sprich, wir fallen knapp unter 60.000. Oh Gott, jetzt ist Panik, jetzt verkaufe ich. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Wenn man sich denn trennen will, dann sollte man das eine ganze Ecke vorher tun. Um aber auf den RSI nochmal einzugehen. Und das ist eigentlich das recht Interessante, was ich immer, und das werdet ihr, ich sage einfach mal nirgendwo hören. Weil das steht dir auf keiner Seite, das ist niemand, also ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen, weil ich das durch eigenes Backtesting rausgefunden habe vor Jahren. Wir sehen mal wieder, und das ist das, was ich so häufig anspreche, dass diese Zone zwischen 45 und 55 die besagte neutrale Zone ist. Wir sind tatsächlich in der Bewegung hier mit diesem Hoch am Montag um quasi der 14 bis 18 Uhr Kerze dann im 4-Stunden-Chart, sind wir einmal genau in diese Oberkante rangelaufen in der neutralen Zone. Den Kaufsignal auf 4-Stunden-Basis hätten wir aber erst bekommen, wenn wir nachhaltig über die 55 wieder rausgehen und im Grunde genommen dann sehen Stärke, also Momentum kommt auf, relative Stärke, Trendstärke ist vorhanden und Bitcoin zieht dann, der Kurs zieht höher und das indiziert einen steigenden RSI. Wir sind wieder genau in die Oberkante der neutralen Zone gelaufen, sind hier nicht weitergekommen, das heißt, das war das höchste der Gefühle und sind von dort aus dann wieder weggekippt. Das zeigt sehr schön, wie wichtig die Zone ist. Gerade wenn ich nochmal darauf gucke, dass wir gestern diesen Pullback hatten in Richtung dieses Bereichs 60.700, 60.800, da haben wir im Grunde genommen hier eine Umkehr gesehen und was ist? Und da pflichte ich dir bei, dass der RSI im 4-Stunden-Chart gar nicht mal so gut aussieht. Also du guckst auf den MACD. Wie gesagt, MACD ist für mich zu langsam. MACD ist ein stark Nachläufender. Das sehe ich im Chart ohnehin. MACD ist meiner Meinung nach nur in größeren Zeiteinheiten, wenn überhaupt, und auch vielleicht bei trägeren Aktien zu benutzen. Bei volatilen Titeln ist das immer sozusagen etwas Nachlaufendes, was ohnehin im Chart schon zu sehen ist. Für mich deswegen der RSI wichtiger, weil der im Grunde genommen reaktiver ist. Zeigt aber, wir sind hier rangelaufen, Unterkante, neutrale Zone und sind dann hier im Endeffekt an der Unterkante bereits abgeprallt und tendieren jetzt wieder gen Süden. Bedeutet, das Short-Signal, was wir hier wieder produziert haben, hier durch den Rückfall unter die EMA 20 im 4-Stunden-Chart, das ist weiterhin aktiv, muss man ganz klar sagen. Das nur mal vielleicht dazu. Gut, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben, ich habe wieder viel geredet, aber mir war das wichtig. Wir gucken mal in ein paar Coins, wolltet ihr analysiert haben. Hyperliquid, ja, sieht nicht gut aus. In der letzten Kursanalyse in der Vorwoche zu Hyperliquid habe ich auch geschrieben, die Luft wird dünn für die Bullen. Da sah man schon, dass es insbesondere in den kurzen Zeiteinheiten, und da sieht man sowas dann auch immer schön, dass wir hier schon mehrfach bullische Divergenzen hatten. Wir hatten klar hier eine bärische Divergenz, meine ich. Und dann haben wir noch so einen finalen, wir pushen nochmal hoch gemacht. Da sah man aber wieder, wir haben hier gleiche Hochs gemacht. RSI verlor aber deutlich an Momentum. Ähnliches tatsächlich, wenn man grob auf den Tageschart guckt. Da war so ein letztes Aufbäumen, um das mal so zu sagen, mit einem höheren Hoch hier im Verhältnis zu diesem Hoch. Aber der RSI konnte dann nicht ein neues Hoch ausbilden. Und wenn ich ganz genau gucke, ne, wenn ich da quasi die Lupe anlegen würde, dann kann ich sogar sehen, dass ich im Endeffekt einen minimalen absteigenden RSI hier schon gesehen habe. Aber vor allem im 4-Stunden-Chart und logischerweise 6-Stunden-Chart, 12-Stunden-Chart, und da sieht man das dann auch, man gesehen hat, das könnte eng werden. Und das gerade in Kombination mit, dass wir ja einen starken Move gesehen haben, dass wir hier bis in diese Zone hier reingelaufen waren. Und zudem, und da werden dann wieder On-Chain-Daten wichtig, die kann ich jetzt nicht aufführen, könnt ihr aber selber auf Hyperdash, auf den unterschiedlichen On-Chain-Portalen für Hyperliquid nachgucken. Das Transaktions- und Handelsvolumen ist im Verhältnis zum Vormonat, also quasi insbesondere im April, war es enorm und dann Mai auch noch. Da sah man schon, die Tendenz ist langsam, das Handelsvolumen insgesamt nimmt langsam auf Hyperliquid ab. Dementsprechend nehmen das Sammeln der Trading-Fees durch das Team logischerweise ab und damit einhergehend auch die Buybacks. Wir wissen, die Trading-Fees werden zu 97% für Buybacks genutzt. Das hat zuletzt abgenommen. Das heißt, weniger Coins verschwinden vom Markt. Das heißt, im Grunde genommen es wird weniger Angebot vom Markt genommen, als wir es noch in den Vormonaten gesehen haben. Sprich, weniger Support für den Preis, um es mal so zu sagen. Und jetzt sieht man im Endeffekt bei Hyperliquid, du hast es gesagt, auf Tagesbasis, im 4-Stunden-Chart sieht man es noch ein bisschen besser. Das, was du angesprochen hast, eine SKS. Ich bin nicht persönlich nicht so der Fan davon. Ich nehme es aber wohlgemerkt wahr. Wenn sich jetzt einer fragt, was meint er damit? Er meint dieses hier. Dass wir hier eine SKS gebaut haben, bedeutet oftmals, und auch vielleicht so ein bisschen die Einleitung, wo könnte es noch hingehen? Wir handeln jetzt unterhalb der EMA 200 im 4-Stunden-Chart. Die hatte hier noch gehalten, dann haben wir aber ein tieferes Hoch gebaut. Jetzt sind wir da drunter abgerutscht. Nur um mal zu verstehen, was wäre dann das Target? Das Target, ne, ich mache das ja auch immer, damit ihr nicht nur euch plump irgendwelche Marken sagen, sondern auch edukativ, dass ihr das selber versteht, wäre ein Kursziel abgeleitet aus der SKS, wäre dann tatsächlich der Bereich irgendwo dieser Tiefs von Anfang April bei ungefähr $36. Ich will aber tatsächlich, das wäre das Textbook-Ziel, das optimale Ziel. Für mich persönlich ist es aber eher der Bereich grob, damit, um das mal zu klarifizieren, dass wir gerade logischerweise, wenn Bitcoin tatsächlich 55 womöglich dann anlaufen könnte und der Gesamtmarkt schwächelt, Nasdaq wird abverkauft etc. pp., das, worüber wir die letzte Stunde quasi gesprochen haben, wäre diese Zone hier, dieses Ausbruchsniveau, was hier die ganze Zeit Widerstand war, wo wir dann im Grunde am Puff diese Rallye gesehen haben, dass man im Bereich Unterkante ist wohlgemerkt steigende 200-Tage-Linie aktuell bei gut 41,70 oder was. Oberseite wäre ungefähr 45. Das ist so die Zone, die ich mir vorstellen kann, wo wir reinlaufen könnten. Wäre nicht schön, wäre aber übergeordnet, ne? wenn ich einfach mal eine Trendlinie anlege und sage, ey, guck da mal, wir haben hier ein Tief, höheres Tief, kommt nicht sogar hier gar nicht bis ran, höheres Tief hier wieder im Bereich 38,90, zack, wo läuft diese Trendlinie hin? Genau in diese Zone hinein. Das heißt, es wäre eine Trendlinie, es wäre quasi ein Test des Trends. Es wäre 200-Tage-Linie, es wäre dieses alte Ausbruch und da kommt unglaublich viel zusammen. Also spätestens hier sehe ich eine deutliche Reaktion. Ob das ausreicht, Hyperliquid dann in diesem insgesamt schwachen Umfeld und potenziell schwachen Sommermonaten jodeli jodeli in Richtung $100 zu pumpen, I don't know. Könnte schwierig werden. Zumindest aber mal ist das vielleicht auch aus Trading-Perspektive definitiv, sollten wir wirklich so weit zurückkommen hier und quasi so ein tiefere Hochs und tiefere Tiefs hier bauen, ein unglaublich interessantes Niveau, um dort mit guten CRV einen Trade, einen Long-Trade zu starten und womöglich, falls man denn Short ist, hier den Trade, den Short-Trade zu beenden. Gut, wir gucken noch mal ganz kurz, was haben wir? Hype, wir haben AXBIT. Ich finde den Twitter-Account von denen ganz interessant. Der kommt mal mit ein paar interessanten Sachen um die Ecke, dieser sozusagen Chatbot. Das sind alles Microcaps und man kann das sammeln, wenn die enorm schwach sind, unter der Prämisse, dass man sagt, irgendwann gibt es dort eine Gegenbewegung. Ich rate allerdings persönlich dazu, wenn man so eine Position in so einen Microcaps aufbaut, dass die wirklich eine absolute Minorität, also nur ein sehr kleiner Teil des Gesamtportfolios sein sollten. Lass es 1% des Gesamtportfolios sein. Ja, sei es meinetwegen, Bitcoin hat man 50% oder mehr, 50-60%, hat man meinetwegen 10% in Ethereum, dann hat man meinetwegen vielleicht auch sowas wie 5-10% in Hyperliquid, dann hat man vielleicht 5-7% in Solana und dann runtergestaffelt in so eine Dinger wirklich unglaublich wenig packen, weil es kann auch sein, dass das Ding im Endeffekt zum Totalverlust wird und dann hat man so gesehen nur 1% seines Kapitals verloren, weil da macht im Endeffekt die Volatilität, sollte das Ding mal explodieren im Kurs, dann macht im Grunde genommen die Kursbewegung den Gewinn und nicht optimalerweise die Positionsgröße. Gut, was haben wir? Solana, wir einmal kurz drauf zu gucken. Ich habe schon, warum habe ich hier Solana. Muss ich mal ganz kurz hier überschalten. Soll. Soll zeigt sich schwach. Das ist das Erste, was man schon mal sieht. Wir haben nämlich nicht nur den Abverkauf, das ist ziemlich Textbook-mäßig, ja. Wir haben diesen Aufwärtstrend gebrochen, bums, sind dann durch diese Seitwärtsrange hier durchgefallen, als wie heiße Butter ging es da durch mit dem Messer, bams, dann haben wir wie bei allen, wie bei Ethereum, wie bei Solana etc., haben wir dieses Tief vom 6. Februar durchschlagen, sind zurückgekommen und haben dann tatsächlich genau mehr oder weniger an diesem Bereich 67,50 ungefähr gedreht, laufen jetzt wieder tiefer, haben im Grunde genommen von diesem Niveau schon wieder was 7% verloren. Bedeutet für mich, ein Tagesschlusskurs kann man relativ gut ableiten. Wir sehen mehrere Tage irgendwo diese Zone, ich sag mal 71,50 bis 72,12, also ungefähr dieser Bereich hier. Der muss per Tagesschluss jetzt halten, ansonsten geht es sehr schnell in Richtung des Tiefs. Und dann rechne ich tatsächlich damit, dass wir nochmal tiefer gehen könnten, gerade wenn der Gesamtmarkt schwächelt. Irgendwo in diesem Bereich hier 56 bis ja, 51,50 grob. Ich habe es schon mal gesagt, alles unter 50, insbesondere sollten wir in dem Bereich irgendwie 44 womöglich laufen, wäre für mich perspektivisch gesehen, wenn man daran glaubt, dass Solana weiterhin die schnellste Chain ist, dass auch auf Solana zunehmend tokenisiert, also RWA-Geschichten gebaut werden etc., und man sich für den sozusagen einen möglichen Run und eine mögliche Recovery des Markts irgendwann vielleicht, sag mal, in der zweiten Jahreshälfte irgendwann vorbereiten will, ist für mich ein Bereich von 44 oder alles unter 50 in Sonne und der Zone nicht der schlechteste Kurs, um das mal so zu sagen. So, das haben wir auf der Oberseite logischerweise, ne, sollten wir die 67,50 nachhaltig wieder flippen, hast du schnell einen Run in Richtung 20-Tage-Linie und diese Zone irgendwo zwischen, ich sag mal gerade 73,70 und vielleicht 77,70, das ist dann irgendwie so der Resist-Bereich auf der Oberseite, bis dahin dürfte wahrscheinlich dann auch die 50-Tage-Linie noch hier reingefallen sein. wir sehen, die biegen sich auseinander, so eine Art Trendbeschleunigung, wie wir hier gerade sehen. Das heißt, die fungieren dann auch als Resists, dürfte also schwer sein, in einem schwachen Marktumfeld die einfach wieder rauszunehmen. Und ja, auch der RSI hier indiziert logischerweise, und das sehen wir hier, ein neues Allzeit-Tief, was wir in der Vorwoche gesehen haben. Ne? Das ist den meisten nicht klar. Bevor man aber diesen ganzen Krypto-Twitter-Menschen, die schreiben, ey, deswegen FOMO und Long, ein Trend kann länger schwach bleiben, als man vielleicht, gerade wenn man auch noch überlegt, gehebelt unterwegs zu sein, das sollte man nicht, weil die Volatilität ja zuletzt wieder zugenommen hat, so ein Trend kann sich länger gen Süden ziehen, auch wenn man vermeintlich so ein markantes Tief gesehen hat, als einem das vielleicht, als man das vielleicht erhofft, um es mal so zu sagen. Insofern ist dieses, nicht ohne Grund redet man immer davon, man muss nicht der Erste sein bei so einem Knife-Catching, wie man sagt, also ins feine Messer greifen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man was ganz Gutes erwischt, ist eher, wenn man wirklich eine Bodenbildung sieht. Und wenn man sieht, okay, da passiert was, man sieht, Leute kaufen wieder rein, das Volumen kommt langsam wieder in den Markt rein etc. Und das Gesamtumfeld wird irgendwie noch ein Stück weit besser. All das ist dann eher prozentual in der Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg deutlich höher anzusiedeln, als zu sagen, ich glaube jetzt, das war's und jetzt gehe ich all in diesem Bereich. Klar, DCA in Form von selbst hier gekauft, dann womöglich hier gekauft und hier gekauft, dürfte sich über Zeit, no financial advice, das ist einfach das, was man aus der Vergangenheit ableiten kann, sich über Zeit, wenn man weiterhin daran glaubt, dass Bitcoin seinen Run haben wird, früher oder später, auszahlen und auch dann insgesamt kumuliert, wenn man dort gekauft hat, in Gewinnen äußern. Das darf man nicht so sagen. Gut, ich guck mal gerade. Haben wir sonst noch irgendwelche Coins? Ich sehe schon, ihr habt selber gar nicht so viele Coins, die, wo ihr gerade sagt, da will ich jetzt unbedingt rein. SigChain sehe ich gerade hier von dir noch. Ich schmeiße mal gerade an. Scheint sich gegen den Trend zu entwickeln, deswegen gucken wir da einmal ganz drauf. Lukas, Aave, da streiten sich echt die Geister. Nee, Paul, XRP, ich schreibe dazu heute eine Kursanalyse, ne? Ich sagte dir nur ganz kurz, XRP, $1 ist die Marke aller Marken. Psychologische Marke, kann man auch im Chart sehen, geht es unter $1, wird's schwierig. Insofern, $1 bitte im Blick haben. Ich glaube, wir stehen jetzt bei $1.10 oder was. Also insofern, so weit entfernt sind wir nicht mehr. $1 ist irgendwie so, $1, vielleicht ein paar Cent runter. Da muss dann tendenziell was kommen, weil sonst drohen wir wirklich nochmal 10-20% womöglich auch dort nochmal abzugeben. SigChain, ich weiß gerade nicht, was die machen, dementsprechend, ich kann rein den Chart sprechen lassen. Eine Erholung von zuletzt in der Spitze, was sind wir hier, 160%, not bad. Wahrscheinlich Handelsvolumen sehr überschaubar, würde ich einfach mal sagen, ist ein relativ kleiner Coin. Dann, wir bilden aktuell höhere Tiefs aus, erstmal schön, 200-Tagen-Linie und 20-Tagen-Linie wird so eine Art verteidigt, kann man sagen. Du siehst aber auch, RSI hat zuletzt, ne, hatte seinen Hoch hier an dieser Marke, hat dann höhere Hochs hier gebildet, aber der Trend geht deutlich gen Süden. Bedeutet, ich weiß immer nicht, ob ihr investiert seid, ob ihr jetzt investieren wollt. Das macht es dann immer nicht so leicht in der Interpretation. Weiterhin sind Pullbacks oder ist quasi der Blick hierauf definitiv zu legen. Sollte dieser Bereich aufgegeben werden, dann hast du sehr schnell, also der Bereich um, was sind das, gut 4 Cent oder um 4 Cent rum, sollte der aufgegeben werden, bist du schnell wieder bei irgendwo 3,3, 3,2 Cent hier bei diesem Ausbruchsniveau vom 10. Mai oder was das ist. Auf der Oberseite siehst du ja, wo wir hingelaufen sind. Wir haben im Grunde genommen diese Zone hier einmal angetestet. Die ging ja hier per Tagesschluss immer schon nicht durch. Bedeutet im Umkehrschluss, du musst eigentlich, sollen wir hier reinlaufen, muss der Ausbruch über die grob 8 Cent gehen. In Richtung geht es über die 8 Cent, hast du vielleicht 9,5 Cent oder so als Kurstarget. Ja, gut, das erklärt, warum das relativ gut läuft. Okay, danke für die Info. Vielleicht gucke ich mir den dann auch mal an. Aber ich würde nach so einem Trend im Verhältnis in einem insgesamt bärischen Trend das mir zumindest überlegen, ob ich dort reingehe. wo man vielleicht, und ich sage, das ist nur Financial Advice, ich bin auch selber noch nicht investiert, nicht, dass ihr jetzt denkt, er chillt ja seine eigenen Coins. Worauf ich gerade gucke, ist Pearl. Die hießen mal Kiva.ai. Da ist einer der Main-Entwickler von, ich meine ehemals, vormals Google, der quasi die ganze Google Gemini AI maßgeblich mitentwickelt hat. Das ist sein Projekt, der ist irgendwann bei Google abgehauen, hat sein eigenes Projekt in, quasi gebaut. Der Coin ist ein Vehikel, damit der Anschub Liquidität bekommen hat. Der hat aber gleichzeitig auch ein Aktienmodell laufen. Also da passiert viel im Hintergrund. Und ja, hart abverkauft, muss man sagen. Zumindest mal, der hat mir deswegen auch nur einen Alarm gesetzt. Ne? Einfach mal gucken, was passiert. Sollten wir wieder an diese Tiefs ranlaufen? Mal ein bisschen nachlesen, was macht Kiva AI, also vormals Kiva AI, jetzt Pearl, überhaupt. Für mich definitiv ein interessantes Projekt. Ich will jetzt hier keine Kursmarken nennen, wo es vielleicht hingehen könnte, bringt auch gar nicht. Nur einfach mal im Zuge dessen zu sagen, ich setze mir hier zwei Alarme, und weil man es auch auf Coinbase zum Beispiel handeln kann und auch einigen anderen großen Börsen, dann womöglich einen Blick wert sein könnte, wenn man, weil du auch AIXBT angesprochen hattest, man auf diese Crypto-Coins bzw. AI-Coins setzt. Gut, Manfredi Invest, hi. Gut, ich sag mal, ne, Aave, Lukas, da streiten sich aktuell die Geister. Du hast weiterhin ein hohes TVA, das hat sich alles erholt. Dennoch, wenn ich auf den Charge gucke, und ja, wir sind mit dem Musterportfolio in einer kleinen Position tatsächlich auch drin, dass wir so einen harten Abverkauf sehen, finde ich schon heavy, dürfte auch dem geschuldet sein, dieser ganzen Unsicherheit rum, sind diese ganzen DeFi-Projekte überhaupt noch sicher mit diesen ganzen Hack-Möglichkeiten durch Mythos und generell AI-Support. Und jetzt sieht es tatsächlich, man muss mal gucken, wie weit sind wir eigentlich zurückgefallen. Ne? Wir haben jetzt im Grunde genommen tatsächlich sogar dieses Niveau hier bei $64 durchschlagen. Wir haben es per Wochenschluss in der Vorwoche noch gerade so halten können. Jetzt sind wir schon wieder drunter. Das riecht alles so ein bisschen danach, als ob wir wirklich, wenn der Markt weiter korrigiert und Aave sich dem anschließen muss, dass wir in diese Zone um 52 bis, was sind das, 45 US-Dollar zurückfallen könnten. Ich denke aber weiterhin, und das ist meine persönliche Meinung, wenn DeFi eine Zukunft haben will, wenn man daran glaubt, dass Ethereum im Run im Grunde genommen und quasi Ethereum als sozusagen größtes Ökosystem gerade im DeFi-Bereich den Turnaround hinbekommt irgendwann dieses Jahr, wenn wir dann wirklich vielleicht irgendwann dieses absoluten Washout-Tiefs gesehen haben, hoffentlich, rechne ich damit, dass Aave nicht die schlechteste Kursperformance hinlegen wird. Weil Institutionelle wissen, wie gut Aave funktioniert. Aave funktioniert auch in den größten Krisenzeiten. Also im Grunde genommen, selbst wenn es unglaublich volatil ist und wir massive Abschläge sehen, funktioniert Aave weiterhin absolut perfekt, hat keine Aussetzer. Man kann sich, wenn man will, jederzeit Collateral besorgen. Und insofern ist es ein maßgeblicher Bestandteil von dem ganzen DeFi-Bereich. Und dementsprechend wird es Abschlusswort auch wieder bessere Zeiten sehen. Und wenn man überlegt, wo standen wir vor nicht so langer Zeit? Wir standen hier, goddamn, nochmal bei fast 400 US-Dollar. In der Spitze waren wir sogar bei 400 US-Dollar. Jetzt handeln wir aktuell bei 60. Das ist ein Abschlag von aktuell 84%. Würden wir jetzt wirklich in diese Tiefs hier reinfallen, sind wir 87% unter dem Tief vom Dezember 24. Das ist schon massiv, würde ich sagen. Insofern Risk to Reward nicht das Allerschlechteste. Wenn man das mal verkraften kann, zu sagen, ey, das Ding kann dann über Monate lang nicht performen, das Ding kann womöglich nochmal weiter ins Minus rutschen. Ich glaube aber daran, an den Crypto-Space und dementsprechend auch an den DeFi-Sektor. Und dass der gerade im Zuge von der Verabschiedung des Clarity Acts etc. dort womöglich auch einen größeren Turnaround hinlegen kann. Gut, wir sind durch für heute, würde ich sagen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nächste Woche haut gerne wieder mehr Coins rein, die ich analysieren kann. Ich glaube, es wird unglaublich spannend. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis wir die Inflationszahlen bekommen. Das könnte in Fingerzeit geben. Deswegen auch immer Volatilität, immer auf den Nasdaq und Co. schauen und dann so ein bisschen ableiten, läuft Bitcoin mit? Was macht der Kryptomarkt im Verhältnis zum klassischen Markt? Zuletzt haben wir wieder eine Höhekorrelation gesehen. Und dementsprechend dann einfach, ja, manchmal auch einfach ein Glas Wasser nehmen und zugucken und nicht hektisch werden. Das sind momentan volatile Zeiten. Ich habe gestern mit einem guten Kumpel telefoniert, wo ich meinte, ey, ich bin ja wirklich viel Volatilität gewöhnt, aber die letzten Tage, was jetzt schon wieder am klassischen Markt anging, wie sich teilweise riesige Aktientitel hin und her bewegt haben, als wären das Flummis, das zeigt schon, unter der Decke ist da einiges am Rotieren und einiges am Machen. Und es wird sich halt, wie gesagt, zeigen, ob wir im Endeffekt nur mal wieder einen größeren Pullback sehen und dann im Endeffekt doch wieder in diesen übergeordneten Longtrend gerade am Aktienmarkt überzugehen oder ob wir bei vielleicht auch Misserfolg des SpaceX-IPOs und einer hawkischen Fed dann im Endeffekt noch eine Korrekturausweitung in diesem Falle sehen. Gut, in diesem Sinn, noch eine schöne Handelswoche, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, spätestens bis kommenden Montag im Invest. Ich meine, dann ist Johannes auch wieder da, dann sind wir wieder in alter Besetzung. Und mal gucken, was wir dann für euch zur Verfügung haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und gerne einen Daumen da lassen und auch eine Bewertung darunter schreiben. Vielleicht auch Kritik, Anregungen oder eure Coins für nächste Woche. Also ein paar Kommentare fände ich schon ganz super. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht, ihr Lieben. Bis dann.